Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute ist Freitag und da gibt es den Terminkalender. Und Herr Mayer hat das Wort.
Nicht den kompletten, aber zumindest den Blick auf die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Es geht los am Mittwoch, den 11. Februar. Dort leitet der Bundeskanzler ab 10 Uhr die Sitzung des Kabinetts. Um 12.30 Uhr überreicht dann die Expertenkommission Forschung und Innovation dem Bundeskanzler ihr Jahresgutachten 2026. Dieses befasst sich mit allgemeinen Empfehlungen zur aktuellen Entwicklung der Forschungs- und Innovationspolitik, wie zum Beispiel der Hightech-Agenda Deutschland. Es geht auch um sicherheitsrelevante Forschung und die folgenden drei Kernthemen: Innovation im Mittelstand, Wettbewerb und Innovation im deutschen Hochschulsystem und die Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz in Deutschland und Europa. Die Übergabe des Gutachtens im Kanzleramt ist dann auch presseöffentlich. Am Nachmittag reist der Bundeskanzler nach Antwerpen. Dort hält er beim European Industry Summit ein Eingangsstatement gegen voraussichtlich 17 Uhr. Anschließend ist ein Gespräch mit Industrievertretern geplant. Der European Industry Summit dient dem Austausch von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Geladen sind etwa 400 CEOs und hochrangige Industrievertreter aus 25 Branchen aus ganz Europa. Für den Bundeskanzler ist dieser Termin eine gute Gelegenheit, seine Anliegen zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit mit Unternehmensvertretern zu diskutieren. Der Termin ist presseöffentlich. Er steht im Kontext mit dem informellen Treffen des Europäischen Rates, dem sogenannten Leaders Retreat, an dem der Bundeskanzler am Donnerstag, den 12. Februar, teilnimmt. Für dieses ganztägige Treffen kommen die Staats- und Regierungschefs sowie die Vertreter der EU-Institutionen gemeinsam auf Schloss Aldenbiesen im belgischen Limburg zusammen. Zentrales Thema des Treffens, welches auch auf Initiative des Kanzlers stattfindet, ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in der Europäischen Union. Der Bundeskanzler freut sich auf die Diskussion der Themen, die der Präsident des Europäischen Rates Costa benannt hat. Es geht um Geoökonomie, einschließlich der Verfolgung einer ambitionierten Handelspolitik und die Zukunft des Binnenmarkts. Zudem wird aus Sicht des Bundeskanzlers das Thema Bürokratierückbau eine entscheidende Rolle bei den Gesprächen spielen. Das Thema hat für ihn höchste Priorität. Am Freitag und Samstag, den 13. und 14. Februar, wird der Bundeskanzler dann an der 62. Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Er wird dort am Freitag mit einer Rede die Sicherheitskonferenz eröffnen und anschließend für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung stehen. Dann sind an beiden Tagen eine Reihe von multilateralen Formaten und bilateralen Gesprächen geplant. Die Planungen dazu laufen derzeit noch, weshalb ich Ihnen derzeit noch keine weiteren Details dazu mitteilen kann. Schwerpunktthemen der diesjährigen MSC werden unter anderem die europäische Sicherheit, das transatlantische Verhältnis und die Ukraine sein. Soweit.
Vielen Dank, Herr Mayer. Dann kann ich darauf hinweisen, dass wir am Montag hier eine Pressekonferenz haben mit Herrn Ischinger zur Münchner Sicherheitskonferenz. Da wird es sicher dann mehr Informationen geben, was da zu erwarten ist. Und ich würde gleich das BMZ an, weil es auch zum Terminkalender gehört, mit einer Reiseankündigung der Ministerin. Bitte.
Ja, vielen Dank. Bundesentwicklungsministerin Rim Alabali Radovan wird vom 12. bis 14. Februar an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Sie wird dort unter anderem die erste Veranstaltung im Hauptprogramm der Konferenz einleiten und bei einem Townhall-Format, das von BMZ und Münchner Sicherheitskonferenz gemeinsam organisiert wird, mit Amtskolleginnen und Amtskollegen über die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit und ihre Relevanz für Frieden und Sicherheit diskutieren. Neben der Teilnahme an weiteren Programmpunkten zu geopolitisch hochaktuellen Themen wird die Bundesministerin auch die Möglichkeit nutzen, eine Vielzahl an bilateralen Gesprächen mit internationalen Kolleginnen und Leiter und Leiterinnen internationaler Organisationen zu führen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann fange ich mal gleich von hinten an. Gibt es Fragen zur Münchner Sicherheitskonferenz, die vielleicht heute schon zur Aussicht auf Antwort haben und gestellt werden könnten? Das sieht mir nicht so aus. Dann haben wir zum EU-Rat und dem vorgeschalteten Treffen in Antwerpen, dem Summit und dem EFI-Gutachten oder dem Kabinett. Das scheint mir alles nicht der Fall zu sein. Und dann fange ich mal mit Herrn Warwick an, der diverse Themen angemeldet hat.
Danke. Warwick, Ostdeutsche Allgemeine und Berliner Zeitung. Gab es ja einen Wechsel. Genau. Am 29. April läuft die Ausnahmeregelung der US-Regierung für Sanktionen gegen PCK Schwedt aus. In dem Zusammenhang hat sich das Bürgerbündnis Zukunft Schwedt, dem vor allem Mitarbeiter der dortigen Raffinerie angehören, sich in einem offenen Brief an Kanzler Merz gewandt. Sie schildern dort ihre großen Zukunftssorgen und fordern ihn auf, sich mit aller Entschlossenheit für eine unbefristete Ausnahmeregelung für die PCK-Raffinerie einzusetzen. Da würde mich interessieren, hat der Kanzler denn diesen Brief erhalten und plant er der Bitte dieses Bürgerbündnisses nachzukommen?
Ich glaube, es ist grundsätzlich gängige Praxis, dass wir offene Briefe hier entsprechend nicht kommentieren. Dabei würde ich auch an der Stelle bleiben. Gleichwohl ist es für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Nachfrage? Die Großraffinerie PCK Schwedt spielt ja eine existenzielle Rolle in der Versorgung des gesamten Nordostens, inklusive der Hauptstadtregion. 95% aller in Ostdeutschland und Berlin verbrauchten Kraftstoffes wird dort produziert. Da würde mich interessieren, könnte die Bundesregierung, namentlich das BMWE, denn darlegen, was man an konkreten Schritten unternommen hat seit Oktober 2025, um eine tragfähige und auch zeitnahe Anschlussregelung für die Zukunft der PCK Schwedt und die tausenden daran hängenden Arbeitsplätze entwickelt hat?
Die Bedeutung der PCK Schwedt für die Versorgungssicherheit ist uns gut bekannt und wir haben uns immer für eine langfristige und zukunftsfähige Lösung für die PCK Schwedt eingesetzt und tun das auch weiterhin. Ich bitte um Verständnis, dass wir uns über die konkreten Abstimmungsprozesse wie üblich nicht äußern, aber seien Sie versichert, wir stehen für eine Zukunft der PCK Schwedt ein.
Es hat ja auch was mit Transparenz der Bundesregierung auch gegenüber den Betroffenen zu tun. Zumindest im Ansatz, konkrete Schritte zu sagen, wir haben das und das unternommen mit der US-Regierung, die und die Investitionen sind geplant. Also sich ganz rauszuziehen, zumindest ein Mindestmaß an Transparenz können Sie uns ja hier darstellen.
Für laufende Gespräche ist es grundsätzlich gut, wenn man nicht über deren Inhalte berichtet. Und so halten wir das auch. Ich kann ja noch mal darauf verweisen, dass wir im letzten Jahr eine Lösung gefunden haben mit der US-Regierung, als diese Sanktionen verhängt hat, die PCK Schwedt eben ausgenommen hat. Und wir streben da eine langfristige Lösung an.
Ich sehe dazu keine Fragen von anderen Kollegen. Frau Herzog hat das Wort zu einem anderen Thema.
Ans BMVG. Es gibt Berichte, dass die Bundeswehr den früheren Militärflughafen Schwerin-Parchim erwerben will. Ist das so? Und wenn ja, wo stehen die Gespräche?
Wie Sie wissen, ergeben sich aus dem geplanten Aufwuchs der Streitkräfte neben infrastrukturellen Bedarf natürlich auch neue Standort- und Liegenschaftserfordernisse. In diesem Gesamtzusammenhang kann ich Ihnen ganz allgemein bestätigen, dass auch die Marine unter anderem neue Standortoptionen auch im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern prüft. Dies bezügliche Prüfungen und Entscheidungsprozesse sind aber derzeit noch nicht abgeschlossen, sodass ich an dieser Stelle um Verständnis bitten muss, dass wir diesen nicht vorweggreifen können.
Nachfrage. Können Sie denn sagen, für wie viele Standorte da Gespräche geführt werden? Und grundsätzlich geht das um Marineflieger oder um neue Drohnentypen?
Also tatsächlich ist es so, dass wenn wir in Bezug auf die Marine sprechen, es da tatsächlich auch um einen Standort für fliegende Einheiten geht. Sie sehen es mir nach, dass ich hier so allgemein bleibe. Ansonsten können wir noch mal festhalten, das wissen Sie ja, glaube ich, auch, dass wir im Rahmen des sogenannten Liegenschaftsmoratoriums derzeit bundesweit uns sehr viele Liegenschaften anschauen und prüfen, ob und in welchem Fall, wie die sozusagen wieder in die Nutzung genommen werden oder eben Teil der sogenannten Liegenschaftsreform Reserve bleiben. Ich kann aber und habe hier heute keine Entscheidung, weder für MV noch für andere Standorte mitzuteilen.
Dazu sehe ich auch keine weiteren Fragen. Frau Thoms zum Thema Haushalt.
Frage ans Finanzministerium. Die Grünen-Fraktion hat in zwei Rechtsgutachten feststellen lassen, dass der Haushalt 2025 womöglich verfassungswidrig ist in Teilen, weil das Sondervermögen nicht zusätzlich und für Klimaschutz alleinig ausgegeben wird. Wie reagieren Sie auf diese Vorwürfe und eine mögliche Beschwerde in Karlsruhe?
Also ich würde es hier halten wie üblich, dass wir Äußerungen aus dem politischen Raum nicht kommentieren. Ganz grundsätzlich kann ich sagen, der Bundeshaushalt 2025 ist verfassungskonform. Und im Übrigen werden wir uns nicht dazu äußern.
Wollen Sie nochmal nachfragen?
Wie reagieren Sie denn darauf, wenn tatsächlich eine Beschwerde in Karlsruhe eingereicht wird? Dann müssen Sie ja darauf reagieren.
Na, das ist ja erstmal hypothetisch, dem würde ich jetzt nicht vorgreifen. Und insofern warten wir die weiteren Entwicklungen ab, sind aber im Zweifel auch darauf vorbereitet.
Sind Ihnen denn die Verstöße, die da in den Rechtsgutachten ja ziemlich eindeutig vorgetragen werden, ist Ihnen das bekannt? Und wie können Sie dann sagen, dass das aus Ihrer Sicht verfassungskonform ist?
Also vielleicht kann ich das nochmal klar machen. Die Rahmenbedingungen für dieses Sondervermögen wurden ja im breiten überparteilichen Konsens im Bundestag und mit den Ländern beschlossen. Es gab eine klare Vereinbarung zur Zusätzlichkeit. Diese ist erfüllt, wenn die Investitionsquote bei über 10% liegt. Dies wurde auch gesetzlich festgeschrieben. Und die Vorgabe wird in der gesamten Finanzplanung bis 2029 erfüllt. Damit sind alle Ausgaben im Sondervermögen zusätzlich.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Gut, dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann Frau Huber. So, ein
anderes Thema. Ans BMI, da geht es um die Epstein-Files. Die Frage wäre, inwieweit deutsche Nachrichtendienste oder andere Sicherheitsbehörden Kenntnisse von Epsteins Netzwerk hat und speziell auf Deutschland bezogen.
Dazu liegen mir jetzt erstmal keine Informationen vor, aber ich bin mir auch sehr unsicher, ob ich Ihnen etwas danach erreichen kann, weil es einfach, wie Sie selber sagen, nachrichtendienstliche Ermittlungen sind. Und wir können das nochmal prüfen, wenn es da etwas nachzureichen gibt, tue ich das gern.
Ich hätte noch eine Zusatzfrage dann. Die polnische Regierung hat angekündigt, Verbindungen zwischen Epstein und russischen Geheimdiensten zu untersuchen, weil möglicherweise Spitzenpolitiker mit kompromittierendem Material erpresst werden könnten. Frage auch an die Bundesregierung. Sieht die Bundesregierung auch diese Gefahr, dass Russland das nutzen kann, das Material?
Also wir haben am Montag uns auch schon zu dem Thema geäußert. Wir verfolgen das natürlich entsprechend. Man kommt ja auch kaum daran vorbei. Was jetzt weitere nachrichtendienstliche Tätigkeiten oder Erkenntnisse angeht, muss ich leider auch darauf verweisen, dass wir dazu öffentlich, aus guten Gründen, öffentlich keine Stellung zu nehmen. Das würden wir, wenn, dann im zuständigen Parlamentsgremium machen.
Herr Jessen dazu.
Ja, entweder an Herrn Mayer oder auch ans BMW. Wie beobachten Sie eigentlich das, was da in dieser, je nachdem, Schatzkiste oder Jauchegrube so alles auftaucht? Haben Sie eine Taskforce, ein besonderes Tool, mit dem Sie scannen, ob deutsche Personen, Interessen, Institutionen da auftauchen könnten? Das können Sie uns ja doch sagen, bevor Sie uns etwas Konkretes mitteilen.
Ich würde bei meiner Antwort von eben bleiben. Wie gesagt, insbesondere da, wo es um nachrichtendienstliche Erkenntnisse geht, das werden Sie aber auch verstehen, kann ich hier aus guten Gründen keine weiteren Details preisgeben.
Aber Sie könnten uns sagen, ob es sozusagen eine gezielte Beobachtung, ich nenne es jetzt mal Taskforce oder etwas anderes, Arbeitsgruppe Epstein gibt, das können Sie uns doch sagen.
Darüber ist mir nichts bekannt. Wie gesagt, gehen Sie davon aus, dass wir die Entwicklung auf dem Schirm haben, aber weiter darüber hinaus, insbesondere zu nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, leider keine Möglichkeit, weiter Stellung zu nehmen.
Dann habe ich Herrn Fechtner mit einem anderen Thema oder mit zwei anderen Themen, aber erstmal mit einem.
Vielen Dank, Fechtner, DTS. Zum Gender-Urteil in Hamburg. Dort ist eine Mitarbeiterin vom Bundesamt für Seeschifffahrt gekündigt worden, weil sie nicht gendern wollte. Wird dieses Vorgehen.
Können Sie vielleicht schon mal so ein bisschen sagen, wohin die Reise geht, an welches Ministerium?
Entweder den Regierungssprecher oder ich denke mal das BMV. Wird dieses Vorgehen einer Bundesbehörde denn von der Bundesregierung unterstützt?
Welches Ministerium ist BMV? BMV. Ach so, Sie, Verkehr. Also bei Ihnen geht das ja noch weiter mit den.
Nee, ist nur noch BMV.
Heißt es nur noch BMV? Okay, da bin ich nicht mehr. Ganz gut. Also jetzt Entschuldigung, jetzt bitte nochmal.
Also die Frage, wird das Vorgehen unterstützt, dass die Mitarbeiterin, weil sie nicht gendern wollte, gekündigt wurde?
Ich, ne? Danke für die Frage. Es ist ja ein Arbeitsgerichtsprozess, zu dem wir uns nicht äußern werden. Nur der kleine Hinweis, es geht nicht ums Gendern und um das Verbot desselben. Mehr werde ich dazu nicht sagen heute. Danke.
Dann generell nachgefragt, wie steht denn die Bundesregierung eigentlich aktuell zum Gendern? Weil im Koalitionsvertrag steht ja nichts dazu.
Dementsprechend haben wir da auch keine grundsätzliche Haltung zu. Es gibt natürlich entsprechende Vorgaben, wie auch Verwaltungen damit umzugehen haben. Die kann ich Ihnen gerade ad hoc leider nicht darbieten. Aber wie gesagt, ansonsten habe ich dazu nichts mitzuteilen.
Dann geht's weiter mit Frau Theisler mit einem anderen Thema.
Genau, ich hätte einen Themenwechsel tatsächlich zu Integrationskursen ans BMI, wenn das in Ordnung ist.
Sie möchten. Sie stellen hier die Fragen.
Genau. Und zwar laut Medienberichten wurde ein Zulassungsstopp für Integrationskurse wahrgenommen, die von Geflüchteten wahrgenommen werden. Und ich möchte gerne wissen, was die Hintergründe dafür sind. Es hieß, dass da Anträge nochmal geprüft werden. Auf was werden die da genau geprüft?
Wir haben uns ja am Mittwoch auch schon hier relativ ausführlich zu dem Thema Integrationskurse geäußert, aber was ich Ihnen noch zusätzlich sagen kann, ist, dass für diejenigen, die eine positive Bleibeperspektive haben, es auch weiterhin diese Integrationskurse geben wird. Insgesamt ist es aber auch so, das haben wir heute auch in der Berichterstattung wieder wahrgenommen, dass die Asylerstanträge und überhaupt die Zahlen derjenigen, die hier ins Land kommen, weniger werden. Das heißt auch, dass es perspektivisch weniger Kurse geben wird und ist auch Teil der Überlegung dieser Prüfung, wieder darauf zurückzugehen, wie es auch schon vor der Ampelregierungszeit war, also auf diejenigen, denjenigen, die eine Integrationskurs zur Verfügung zu stellen, die auch tatsächlich eine positive Bleibeperspektive hier im Land haben. Und da ist man innerhalb der Bundesregierung und da ist man auch im BMI gerade in der Bearbeitung und auch in der Diskussion.
Vielleicht dazu eine Nachfrage. Bis wann wird denn diese Prüfung abgeschlossen sein und haben Sie ungefähr einen Zahlenkorridor, wo es da hingehen soll? Wie viele Integrationskurse werden da bleiben?
Das ist ja immer, diese hypothetischen Fragen lassen sich natürlich immer schwer beantworten, wenn wir sagen, wir sind noch in der Diskussion und in der Prüfung, beziehungsweise in der Bearbeitungslage dieser Anträge, lässt sich das natürlich schwer beziffern.
Und dann habe ich Herrn Jessen und Frau Herzog dazu gesehen.
Ja, technisch handelt es sich dann aber im Ergebnis doch auch um Blockaden. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Pawlik, nennt diese Blockade unverantwortlich. Das ist also ein deutlicher Widerspruch innerhalb des Regierungsapparates. Beeindruckt Sie das irgendwie? BMI?
Auch da kann ich Ihnen sagen, was wir hier des Öfteren wieder sagen, wir kommentieren natürlich keine Äußerungen aus dem politischen Raum und kann mich nur wiederholen. Ziel ist es natürlich, denjenigen, die hier eine positive Bleibeperspektive haben, auch diese Integration zu ermöglichen. Es kann aber auch keine, auch das muss gesagt werden, es kann keine dauerhafte Lösung sein, dass man die Integrationskurse dauerhaft ungedeckelt finanziert. In den vergangenen Jahren musste eine hohe Zahl finanzieller Mittel nachfinanziert werden. Auch das ist Teil dieser Überlegungen und der Diskussion, die man da führt.
Nachfrage, also ich würde eine Beauftragte der Bundesregierung nicht unbedingt in den parlamentarischen Raum verorten.
Politischen
Raum. In den politischen, naja gut, Äußerungen aus dem politischen Raum kommentieren Sie übrigens schon. Sonst, was tun Sie sonst hier? Noch einmal, können Sie uns Zahlen nennen, wie viele Teilnehmer früherer Integrationskurse dann diese nicht beenden konnten, weil sich eben herausgestellt hat, dass sie keinen legalen Aufenthaltsstatus hatten? Wie sind da die Relationen?
Ich versuche das mal nachzureichen. Also ja. Ich verstehe Ihr Interesse an den Zahlen. Wir gucken da nochmal.
Danke.
Frau Herzog.
Können Sie da etwas sagen zum Einsparpotenzial, also zur Höhe des Einsparpotenzials, das Sie da möglicherweise sehen?
Das haben wir auch noch nicht abschließend natürlich oder können wir abschließend noch nicht beziffern, aber es ist schon so, dass diese Integrationskurse für jeden Teilnehmer natürlich mehrere tausend Euro kostet und man da schon noch auch Einsparpotenziale dann sieht. Und Sie wissen auch, dass alle in der Bundesregierung aufgerufen sind, Einsparpotenziale zu suchen, zu benennen. Und das tun wir natürlich auch bei den Integrationskursen.
Gut, Frau Huber nochmal dazu.
Noch eine Nachfrage dazu, auch eine Zahl. Um wie viele Anträge handelt es sich denn jetzt da, die gerade geprüft werden intern? Gibt es dazu eine Zahl, eine Größenordnung?
Habe ich keine Zahl, liegt aber auch viel bei den zuständigen Ländern beziehungsweise auch Trägern. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir da eine valide Zahl nachliefern können. Ich kann Ihnen nur jetzt erstmal sagen, dass die Prüfung, das hatten wir auch in der vergangenen Regierungspressekonferenz gesagt, dass wir da jetzt erstmal in der Prüfung sind. Wie viele das sind, müssen wir mal schauen.
Gut, dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen mehr. Dann hat Herr Mayer, noch etwas zum Gendern.
Ja, ich wollte Herrn Fechter noch eine kurze Aufklärung liefern, weil ich gerade die Handhabe in unserer Verwaltung nicht parat hatte. Das liefere ich gern nach. Ist in der Tat so, dass Kanzleramt und die meisten Ministerien sich in der Amtssprache, darauf bezieht es sich, auf die Amtssprache, nach den einheitlichen Regelungen der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien sowie des Bundesgleichstellungsgesetzes agieren. Diese stehen im Einklang mit den Empfehlungen des Deutschen Rechtschreibrats. Danach gilt, Sonderzeichen sind in Wörtern zu vermeiden. Das hat was auch mit barrierearmer Kommunikation zu tun. Geschlechtergerechte Sprache ist selbstverständlich zu verwenden, beispielsweise, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese Regeln gelten im Übrigen nicht erst seit dieser Legislaturperiode, sondern schon länger.
Dazu gibt es keine weiteren Fragen. Dann fangen wir wieder von vorne an mit der Runde. Herr Jessen hat doch noch eine Frage. Ja.
Was passiert denn, wenn dem Mitarbeiter eines Amtes dann doch mal so ein Gender-Schluck auf oder was auch immer rausrutscht? Gibt es da Ermahnungen, Sanktionen oder wird das hingenommen? Kann ja passieren.
Genau, hier geht es ja um Guidelines, damit man weiß, wie man damit umzugehen hat. Und insofern Gender-Schluck auf, den Begriff kannte ich noch nicht, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass es dafür Konsequenzen gibt.
Gut, dann fange ich die Runde wieder von vorne an. Herr Warbeck hat das.
Immer mehr Wirtschafts- und Finanzexperten fordern ja die Rückholung der deutschen Goldreserven in New York. Da lagern ja auch noch nach wie vor 37% der deutschen Goldbestände in den Tresoren der US-Notenbank. Da würde mich interessieren, wann war denn nach Wissensstand des Kanzlers die letzte Inspektion, um sicherzustellen, dass die entsprechenden deutschen Goldreserven sich auch tatsächlich noch in den Tresoren der Fed befinden?
Das müsste Zuständigkeit halber das BMF beziehungsweise dann wahrscheinlich auch die Bundesbank beantworten.
Genau, ich kann das, glaube ich, relativ kurz machen. Die Verwaltung der deutschen Goldreserven obliegt der unabhängigen Bundesbank. Die nimmt sicherlich dann auch sich der Frage an, wie das da vor Ort dann gestaltet ist. Insofern würde ich Sie bitten, Ihre Frage an die Bundesbank zu richten.
Aber da wird es ja sicherlich auch Kommunikationswege geben. Aber versuch's mit einer zweiten Frage. Der Bundesrechnungshof hatte vor einiger Zeit moniert, dass die US-Notenbank keinerlei Haftung für das in New York lagernde deutsche Gold übernimmt. Könnte uns das Finanzministerium zumindest darlegen oder auf den neuesten Stand bringen? Ist das tatsächlich so, dass bei Raub oder Entnahme dieser Goldreserven Deutschland dann einfach Pech gehabt hätte, dass es da keinerlei Rechtsschutz gibt?
Also das kann ich Ihnen jetzt aus der Lameng nicht beantworten, muss ich gestehen. Aber auch das ist eine Frage, die die Bundesbank in ihrer Verwaltung hat. Der Präsident der Bundesbank hat sich, bin ich mir ganz sicher, ich glaube vor 2 Wochen auch intensiv zu dem Thema geäußert. Insofern, glaube ich, ist es am schnellsten und auch am sichersten, wenn Sie die Frage bei der Bundesbank platzieren.
Aber nur ein ganz Grundsatzverständnis. Grundsätzlich gibt es aber durchaus Kommunikationsstränge zwischen Ihrem Ministerium und der Bundesbank. Was Austausch zumindest von Informationen angeht.
Ja, selbstverständlich. Aber wir respektieren natürlich auch die Unabhängigkeit der Bundesbank. Und wenn die Entscheidung in Ihrer Hand liegt, ist es, glaube ich, auch richtig und fair, dass sie dazu kommuniziert.
Dann geht's weiter mit Frau Huber und mit einem anderen Thema.
Auch zum Thema Geld, Vermögenssteuer. War vorhin gerade eine Pressekonferenz der Linken. Die haben sich mal ihr Vermögenssteuermodell durchrechnen lassen vom DIW. Ist dieser Vorschlag etwas, was Sie sich anschauen, die Studie? Und gibt es Überlegungen angesichts der Finanzlage doch wieder über eine Reaktivierung der Vermögenssteuer nachzudenken?
Ja, da würde ich mich wirklich jetzt drauf zurückziehen, weil das nun wirklich dann Vorschläge aus dem politischen, parlamentarischen Raum sind. Das ist auch völlig legitim und, glaube ich, auch bekannt, wie sich die Linke dort positioniert. Für die Bundesregierung habe ich da nichts mitzuteilen.
Eine Nachfrage, eine allgemeine Bewertung der Vermögensverteilung würde ich gerne noch von Ihnen wissen. Wird die seit Jahren wachsende Ungleichheit bei der Vermögensverteilung von der Bundesregierung als ein Problem gesehen? Wollen Sie etwas dagegen unternehmen? Laut DIW ist die Top 1% besitzen rund ein Drittel des ganzen deutschen Vermögens. Ist das etwas, was Sie angehen wollen oder was Sie überhaupt als Problem sehen?
Ganz generell kann ich dazu sagen, dass wir uns natürlich Verteilungswirkungen von Maßnahmen uns auch regelmäßig dann auch anschauen. Ich will zum Beispiel darauf hinweisen, dass es gestern auch Berichterstattung gab, dass im Bereich der Lohnentwicklung wir besondere Zuwächse auch im Bereich der niedrigen und mittleren Einkommen hatten, also ein bisschen eine gegenläufige Bewegung, was grundsätzlich natürlich auch positiv zu bewerten ist. Das hängt auch mit politischen Entscheidungen zusammen, hängt sicherlich aber auch mit Entscheidungen der unabhängigen Mindestlohnkommission zusammen. Insofern ist das natürlich etwas, worauf wir schauen.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann Frau Teißler habe ich noch zum Thema Mittelstand. Und
wie? Genau, der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft hatte sich in einem Brief gemeldet und hatte die Beauftragte für den Mittelstand, Frau Konnemann, kritisiert und dem Kanzler nahegelegt, diese Personalien noch einmal zu überdenken. ans BPA die Frage, sehen Sie Anlass dazu, über diese Besetzung nochmal nachzudenken? Und ans BMWE die Frage, diese Debatte um Lifestyle-Teilzeit, wie viel Vertrauen hat das vielleicht beim Mittelstand auch gekostet?
Es ist immer so ein bisschen eine Sache mit Briefen, die dann gleichzeitig in medial sozusagen auftauchen. Da erkennt man dann ja immer so ein bisschen, dass vielleicht nicht der Brief das Entscheidende war, sondern die politische Botschaft, die dahinter steht. Wie gesagt, das steht jedem Lobbyverband auch frei, das entsprechend zu äußern. Für uns erwachsen daraus aber keinerlei direkte Konsequenzen. Wie gesagt, wir kommentieren auch solche Briefe, die dann öffentlich geleakt werden, in der Regel auch nicht. Das sage ich sehr, sehr grundsätzlich. Und zu Frau Konnemann, wir sind sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich Herrn Fechtler.
Ich hatte eine.
Pardon? Ich hatte irgendwie, wenn Sie, sah nicht so, ich hatte kein Signal, bitte.
Aber jetzt gut. Habe ich eins. Ich kann gerne sagen, dass ich die Arbeit von Frau Konnemann, die sie als Vorsitzende der Mittelstandsunion leistet, nicht bewerte. Ansonsten habe ich den Äußerungen des stellvertretenden Regierungssprechers nichts hinzuzufügen.
Wollen Sie noch mal nachfragen? Dann gebe ich Ihnen noch mal das Mikro. Alles klar. Gut, dann habe ich Herrn Fechner mit einem anderen Thema, Olympische Spiele.
Genau, zu den Olympischen Winterspielen. Herr Mayer, was ist die Mindestanforderung der Bundesregierung an das deutsche Olympiateam und wie viele Goldmedaillen erwartet der Kanzler?
Jetzt könnte ich hier eine Überschrift setzen, ne? Also ich belasse es mal dabei, dass wir als Bundesregierung insgesamt unserem Team bei den Olympischen Spielen wirklich den Rücken stärken, dass wir den Sportlerinnen und Sportlern wirklich viel Glück bei diesen Spielen wünschen, die heute beginnen, sportlichen Erfolg natürlich wünschen, aber auch Erfahrungen wünschen, die, glaube ich, einmalig sind, die auch nicht so viele Menschen in ihrem Leben erleben dürfen, ja, olympische Teilnehmer zu sein. Wir freuen uns sehr auf diese Spiele und wie gesagt, stehen hinter unserem Team, drücken die Daumen und weitere Vorgaben gibt's nicht.
Ja, wir wissen ja, der Kanzler schaut sehr gerne Sport. Verfolgt der Kanzler die olympischen Sportarten denn genauso wie andere, zum Beispiel zuletzt Handball?
Der Kanzler ist in der Tat sehr sportbegeistert, vielleicht sogar sportverrückt. Es wird manchmal ja auch beschrieben, wie er heimlich in Sitzungen mal eben schaut, wie es gerade steht bei Borussia Dortmund beim Handball. Und er wird das sicherlich auch bei den Olympischen Spielen so handhaben.
Gut, dann habe ich Herrn Warwick noch mit einem anderen Thema, Sanktionen.
Das Auswärtige Amt hat jüngst auf Anfrage, wie sich die Bundesregierung zur Sanktionierung des Schweizer Militäranalysten Jacques Beau verhält, gegenüber dem Bundestag erklärt, ich zitiere ganz kurz, die Begründung der Sanktionierung ist in den EU-Rechtstexten öffentlich einsehbar. Demnach verbreitet Jacques Beau bei regelmäßigen Auftritten in russischen Fernseh- und Radioprogrammen pro-russische Propaganda sowie Verschwörungstheorien. Jetzt ist in dem fraglichen Beschluss und Begründungstext des Rates der Europäischen Union vom 15. Dezember 2025 mit keinem Wort von regelmäßigen Auftritten in russischen Fernseh- und Radioprogrammen die Rede. Im Falle von Herrn Bo, da würde mich interessieren, was ist denn die Quelle des Auswärtigen Amtes für diese Darstellung gegenüber dem Bundestag?
Ich weiß nicht, auf welche Quelle Sie jetzt genau Bezug nehmen. Mir ist, die liegt Ihnen vor, die liegt mir jetzt gerade nicht vor. Sie wissen, dass wir uns grundsätzlich zu Sanktionen hier in der Vergangenheit öfter geäußert haben und verhalten haben. Grundsätzlich sind Sanktionen gerichtlich überprüfbar. Sanktionierten Personen steht der Rechtsweg vor europäischen Gerichten offen. Viele gelistete Personen haben davon auch schon Gebrauch gemacht von dieser Möglichkeit. Und grundsätzlich gilt, wenn Verfahren zur Überprüfung angestrebt werden, und das kann ich von hier aus nicht beurteilen, ist es nicht am Auswärtigen Amt, sich dazu dann einzulassen.
Ja. Eine Nachfrage?
Ja gut, aber so ganz so einfach können Sie es, glaube ich, nicht machen. Das Auswärtige Amt erklärt in der Bundesregierung, man habe der Sanktionierung zugestimmt, führt dafür eine Begründung an, die es angeblich in diesem EU-Rechtstexten gibt. Und in dem EU-Rechtstext, der ist überschaubar, das sind vielleicht 7 Zeilen, findet sich mit keinem Wort die Behauptung der Bundesregierung, dass Bo in russischen Fernseh- oder TV-Programmen aufgetreten sei. Den Widerspruch können Sie uns ja sicher hier aufdröseln.
Naja, Sie wissen ja, dass die Sanktionierung einstimmig im Rahmen der EU erfolgt und dass es auch in diesem Fall so erfolgt. Und zur Genese des Ganzen, dieses einstimmigen Verfahrens, würden wir uns hier nicht weiter äußern. Das müssen Sie dann an die Europäische
Union. Mir geht es aber nicht um die Genese, mir geht es um eine mutmaßliche Falschaussage des Auswärtigen Amtes vor dem Deutschen Bundestag. Und gegenüber dem Deutschen Bundestag.
Ich glaube, es gibt keine mutmaßliche Falschaussage und zudem sind wir hier auch nicht vor Gericht.
So. Herr Warwick, Sie haben Herr Warwick. Herr Warwick, Sie kennen die Regel mit einer Frage und einer Nachfrage. Sie haben jetzt schon zwei Nachfragen und drei Nachfragen gestellt. Deshalb würde ich das jetzt mal so beenden. Herr Jessen hat das Wort.
Ja, ich habe zwei verschiedene Fragen an zwei Ministerien. Ich fange an mit der Frage ans Verkehrsministerium. Das Thema hatten wir Mittwoch auch schon. Was folgt aus der Tötung eines Zugbegleiters am Montagabend? Es haben hinterher auch Expertenaussagen ergeben, dass es einfach eine zunehmende Gewalthaftigkeit in der Gesellschaft gerade gegenüber auch derartigen Personal gibt und dass einfach höhere Strafen daran wohl wenig ändert. Ist die Bahn dabei weiter zu sagen, was dann tatsächlich wirksameren Schutz, den Ihr Minister gefordert hat, bieten könnte? Ist es Verstärkung der Personenzahl bei Kontrollen oder in welche Richtung geht es?
Danke für die Frage. Also zunächst mal sind wir natürlich weiterhin sehr betroffen von dieser Gewalttat. Ich habe auch noch mal die Zahlen rausgesucht. Das unterstützt das, was Sie sagten. Von Januar bis Ende Oktober 2025 wurden 2.987 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahn Opfer von Straftaten. Darunter waren 1.148 Fälle von Bedrohung, 1.231 Fälle von Körperverletzung und 324 Fälle von gefährlicher Körperverletzung. Das ist natürlich nicht hinnehmbar für uns und da gucken wir jetzt sehr genau hin und versuchen mit allen Betroffenen, wie es so schön neudeutsch heißt, Stakeholdern zu beraten, wie man diese Sicherheit verbessern kann. Und da setzen wir uns natürlich zu ein und haben auch erste Gespräche geführt. Der Minister war gestern in Mannheim, was der Sitz der DB Regio Mitte ist, wozu der uns eben gekommene Mitarbeiter zugeordnet ist, was sein Sitz in Anführungszeichen war. Und hat da erste Gespräche geführt, auch mit Herrn von Zeiderfeld, dem Chef von DB Regio und mit dem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden von Regio, Herrn Ralf Dahmde. Und hat da auch die entsprechenden schon Vorschläge und Ideen auch mitgenommen. Die sammeln wir jetzt alle. Und natürlich geht das in die Richtung, das konnte man ja auch der Presse entnehmen, dass die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter nur zu zweit unterwegs sind, also nicht mehr alleine. Wir haben erste Erfahrungen ja auch mit Bodycams selbst gesammelt, dem wir weiter nachgehen. Also es gab erfolgreiche Tests, unter anderem auf der Schwarzwaldbahn. Da bietet die DB Regio im Personal bundesweit Bodycams an, um Übergriffe zu reduzieren. Und diese freiwillig getragenen Kameras wirken dann auch deeskalierend und schützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sichern auch Beweismaterial. Und alles dieses, was jetzt an Gesprächen läuft, an Vorschlägen, das sammeln wir. Wir werden auch intern im Ministerium nochmal natürlich größere Runden haben nächste Woche. Die Bahnchefin Frau Paller hat ja angekündigt, dass es einen in Anführungszeichen Sicherheitsgipfel geben wird. Und das wird zusammenfließen. Wir werden also sicherlich nicht zur Tagesordnung übergehen können und werden sehr genau prüfen, natürlich auch zusammen mit den Ländern, mit den Aufgabenträgern, plus dem natürlich auch dem der Bundespolizei und was dann die Aufgabe des Bundesinnenministeriums ist. Das wird eine gemeinsame Kraftanstrengung sein und Überlegung, wie wir da vorwärts kommen beziehungsweise zu besserem Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen. Und dafür setzt sich unser Minister, der Bundesverkehrsminister, natürlich in allen verfügbaren Möglichkeiten ein.
Ja, danke für die ausführliche Auskunft. Können Sie noch etwas dazu sagen, welche Rückmeldungen in Form von Besorgnis oder auch von konkreten Forderungen direkt aus den Reihen der Betroffenen, also Zugbegleitpersonal, auch bei Ihnen als Eigentümer der Bahn, primär ist das natürlich Unternehmensführung, aber auch bei Ihnen als Eigentümer der Bahn ankommen? Was fordern die Menschen, die in ihrer täglichen Existenz sich solchen Erfahrungen ausgesetzt sehen?
Ja, vielen Dank. Das ist natürlich, wir wollen jetzt nicht zu sehr berichten. Also wir haben am Donnerstag, wie gesagt, auch Gespräche geführt, auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort. Das geht natürlich in die Richtung, angefangen von Alarmrufen bis diese Bodycams, das habe ich eben vorgetragen, plus dem polizeilichen Schutz, den man sich natürlich auch wünscht, diese Doppelstreifen, das sind alles Punkte, die vorgetragen werden, die ja auch auf der Hand liegen, um das zu verbessern. Und das nehmen wir entsprechend auf und überlegen mit allen Beteiligten zusammen, wie das besser werden kann zum besseren Schutz. Manche Sachen werden Sie natürlich auch nicht der steigenden Gewaltbereitschaft, was Sie eben auch als Phänomen natürlich beschrieben haben, das ist dann eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns alle natürlich zuwenden.
Gut, gibt es weitere Fragen zu einem anderen Thema? Herr Jessen und
ja. Aber vielleicht erst eine andere Kollegin.
Sehr höflich, dann machen wir das jetzt so ganz gerecht.
Anna Mertens, KNA, ich würde ganz gerne zu dem Thema doch nochmal nachfragen. Sie sagen, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das Thema der Aggression, der Gewaltbereitschaft anzugehen. Gibt es denn dazu aber auch Ideen in der Bundesregierung, wie man das ressortübergreifend angehen könnte? Also im Bereich Bildung, insofern die Frage vielleicht ins Familienministerium, aber auch in anderen Bereichen, dass letztlich dieses Thema auch, sage ich mal, politisch nochmal angegangen wird, nicht nur gesamtgesellschaftlich.
Das ist jetzt nicht mehr meine Zuständigkeit. Da müsste, wenn Herr Mayer was zu sagen.
Aber das Bildungsministerium war angesprochen.
Oder so, ja.
Können Sie mit Blick auf unser Haus die Frage nochmal spezifizieren?
Ich wollte fragen, ob es über die Sicherheitsvorkehrungen, die gerade genannt wurden, auch Überlegungen gibt, wie man das Thema der wachsenden Gewaltbereitschaft oder Aggressionsbereitschaft eben auch durch andere Bereiche, Bildungsbereiche, Präventionsprogramme etc. angehen kann.
Ja, genau. Also da steht natürlich die Täterarbeit im Fokus und das ist auch eine Säule aus dem Gewalthilfegesetz. Und wir setzen ja auch gerade die Istanbul-Konvention um und da spielen verschiedene Maßnahmen mit rein. Außerdem kann ich darauf hinweisen, dass wir auch am Dienstag eine Studie hier vorstellen in der Bundespressekonferenz. Da geht es um das Thema auch Partnerschaftsgewalt und noch weitere Gewalt. Das ist eine Dunkelfeldstudie. Das heißt, die stellt Zahlen dar, die real sind und nicht nur die Zahlen, die auch zur Anzeige gebracht wurden. Also das Thema ist sehr vielschichtig und wir tun dann natürlich auch einiges.
Gut, Frau Teichler dazu. Herr Jessen, war das auch noch mal dazu? Oder? Okay, dann Frau Teichler.
Ja, zu der Dunkelfeldstudie. Die sollte ja eigentlich schon, ich glaube, vor einem Jahr rauskommen. Wurde immer wieder verschoben. Können Sie sagen, woran das liegt?
Da kann ich Ihnen nichts zu sagen.
Können Sie mir dazu was nachreichen?
Vielleicht möchte das BMI etwas sagen.
Ich glaube, das ist natürlich auch eine Abstimmung. Also vor einem Jahr hatten wir auch noch einen anderen Stand, was die Bundesregierung anging. In so eine Dunkelfeldstudie mussten natürlich auch viele Dunkelfelder, viele Zahlen, Statistiken zusammengesucht werden. Und das ist eine sehr ausführliche Dunkelfeldstudie. Wir werden jetzt nicht vorweggreifen, falls gleich die Frage kommen sollte, was steht denn drin? Das machen wir dann am Dienstag. Die Kollegin hat es angekündigt. Das dauert auch einfach seine Zeit, das zusammenzustellen und das wirklich auch valide wie möglich zusammenzustellen.
Gerne eine Nachfrage dazu. Nun ist es ja eine wissenschaftliche Studie. Warum sollte der Regierungswechsel dann einen Unterschied machen, wann sie rauskommt?
Es geht ja um die Vorstellung. Okay.
Gut, gibt es noch weitere Fragen zum Thema Sicherheit, Gewaltbereitschaft? Dann Herr Jessen mit einem anderen Thema.
Ja, das geht ans Auswärtige Amt. Wenn man so will, Thema Großmachtpolitik, ob ein Staat eine Großmacht ist oder eine kleine, ist ja auch eine relative Frage. Wenn ein deutscher Außenminister in den Pazifik reist und kleine Inseln besucht, dann ist er dort relativ gesehen Vertreter einer Großmacht. Was bringt eigentlich tatsächlich die Reise des Außenministers in die kleinen pazifischen Inseln, außer dass man sich gegenseitig versichert, wie wichtig doch Klimaschutz sei, der dann doch von den wirklichen Großmächten torpediert wird?
Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig zu sehen oder den Gesamtkonnex herzustellen. Das ist bereits die vierte Asienreise des Ministers in 6 Monaten. Und damit hat er deutlich und sichtbar unser gewachsenes und auch langfristig eben angelegtes Engagement in der Region des Indopazifiks unterstrichen. Uns eint der Einsatz für Multilateralismus und der Fortbestand des VN-Systems und vor allem der internationalen Ordnung, die auch darauf fußt. Das ist das, was wir mit vielen Staaten in dieser Region, darunter unter anderem auch einige der besuchten ASEAN-Staaten, gemeinsam haben. Die Region ist unverzichtbar zugleich für die Diversifizierung unserer Lieferketten
und Reduzierung gleichzeitig von Abhängigkeiten in kritischen Wirtschaftsbereichen. Und wir schauen die Indo-Pazifik-Partner natürlich auch mit Blick darauf an, dass wir Sorge auf jüngere Entwicklungen teilen, die die regelbasierte Ordnung schwächen. Und genau darum geht es dann bei so einer Reise eben auch. Sie haben mit Sicherheit die Pressekonferenzen des Ministers verfolgen oder könnten sie verfolgen, ist auch auf unserer Webseite dann jeweils nachzulesen. Was klar ist, in der Region wird zunehmend stärker eben auch angesichts der von Ihnen beschriebenen Tendenz zur Großmachtpolitik auf Europa als verlässlichen und eben regelbasierten Partner geblickt. Und diese Partnerschaften auch im Rahmen der bilateralen Beziehungen möchten wir natürlich ausbauen. Jedes der besuchten Länder ist natürlich anders und insofern sind auch unsere Interessen und die Gemeinsamkeiten jeweils anders gelagert. Aber wenn man natürlich so eine weite Reise auf sich nimmt, dann bietet es sich auch an, so wie es der Minister jetzt getan hat, 6 Partner an 5 Tagen dann zu besuchen, damit sich der weite Weg eben auch gelohnt hat.
Zu den konkreten Bedingungen gehört, dass China in der Region seine Entwicklungshilfe massiv ausgebaut hat in den letzten Jahren, versucht dort ökonomisch und politisch Fuß zu fassen und Einfluss zu generieren. Welche konkrete Bedrohung sieht Deutschland da für das hochgehaltene Prinzip der regelbasierten Ordnung? Und was hat speziell Deutschland diesem wachsenden chinesischen Druck und Einfluss entgegenzusetzen?
Sie kennen, dass wir China grundsätzlich als Partner, als Wettbewerber, aber auch als systemischen Rivalen wahrnehmen, das in der Vergangenheit öfter gesagt haben. China spielt natürlich auch aufgrund seiner Lage eine ganz grundlegende und zentrale Rolle im Indopazifik. Und das ist für alle Partner, die wir dort gesehen und besucht haben, auch ein sehr wichtiges, ich würde sogar sagen, ein zentrales Thema. Das hat auch die Reise natürlich nochmal klar gezeigt. Die zentrale Bedeutung Chinas ist auch für deutsche und europäische Interessen, unter anderem Handelsinteressen, sehr wichtig und war auch schon Thema der Reise des Ministers eben im vergangenen Herbst, als er nach China gereist ist selbst. Und ein wichtiger Fokus ist unsere deutsche und europäische Versorgung mit Rohstoffen, aber auch die Sicherheit der Lieferketten, wie ich gerade erwähnt hatte. Und darum ging es natürlich auch beim Besuch allgemein, insbesondere natürlich auch mit Blick auf, sage ich mal, weitere zentrale Staaten in der Region, wie zum Beispiel Australien.
Frau Herzog, mit einem anderen Thema.
Genau. Es gibt vorläufige Ergebnisse einer EU-Untersuchung zum Thema TikTok und da wird TikTok vorgeworfen, Suchtgefahr zu fördern. Gibt es dazu bereits eine Einschätzung der Bundesregierung und auch vom Digitalministerium?
Das Digitalministerium ist heute nicht da. Das hat sich wegen personellen Engpässen abgemeldet, ebenso wie das Umweltministerium. Das ist aber krankheitsbedingt nicht da. Sie haben aber beide versprochen, dass Sie das live verfolgen. Wenn Sie die Frage dahin richten, müssten wir das sozusagen auf diesem Wege versuchen.
Herr Mayer, von Ihnen?
Ja, Sie beziehen sich ja jetzt, ich glaube, es ist gerade eine Einmeldung gewesen, deswegen auch sehr, sehr frisch. Ich glaube, das BMDS ist da in der Tat der beste Ansprechpartner.
Okay. Wollen Sie noch irgendwas Weiterführendes hinterher schieben, damit das sozusagen das Gesamtpaket beantwortet werden kann? Vielleicht gibt es ja noch weitere Aspekte, die dann mit...
Tatsächlich, ob man diese Grundeinschätzung teilt, das wäre einfach die Frage.
Okay, gut. Ich hoffe, das ist angekommen auf sozusagen. Gibt es weitere Fragen? Bitte schön, Frau Huber.
Das Landwirtschaftsministerium würde ich gerne was fragen. Agrarminister Rainer hat angekündigt, ein Milchgipfel, der nächsten Mittwoch stattfinden soll, zu dem eingeladen wurde. Könnten Sie sagen, warum dieser Milchgipfel und was soll da ganz konkret besprochen werden?
Ah ja, jetzt ist Sound drauf. Vielen Dank für die Frage. Es ist richtig, Herr Bundesminister Alois Rainer hat nächste Woche für Mittwoch für ein 2,5-stündiges Gespräch die wichtigsten Verbände der Branche eingeladen. Hintergrund ist die nicht so ganz einfache Lage auf dem Milchmarkt, also vor allem was die Ertragspreise für Rohmilch angehen, die ja in der letzten Zeit ein bisschen zurückgegangen sind, was bei einigen Landwirten zu Sorgen führt. Die nehmen wir natürlich sehr ernst. Und entsprechend geht es uns um den Austausch mit der Branche, mit den verschiedenen Vertretern, um die Lage zu analysieren und zu schauen, was man da eventuell machen kann. Was jetzt da konkret rauskommt, wissen Sie, kann ich jetzt natürlich nicht vorgreifen.
Trotzdem die Nachfrage, Milchpreis ist seit 10, 20 Jahren immer, geht immer wieder rauf und runter. Wir hatten sehr hohe Preise, auch Butter. Jetzt geht's gerade wieder runter. Ist es Ansinnen des Ministeriums, da jetzt stärker wieder einzugreifen, oder würde das Ministerium auch sagen, das ist einfach der normale Gang des Marktes? Also warum dann jetzt dieser Milchgipfel?
Na, Sie haben völlig recht, die Entwicklung ist immer wieder die ähnliche. Es geht um Angebot und Nachfrage. Wir haben im Moment eine ungewöhnlich hohe Milchanlieferung gepaart mit einer großen Masse an Milch, deswegen ist es ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten. Wir schauen, dass wir die Stellung und die Position der Landwirte generell stärken. Dafür machen wir ja Maßnahmen wie Bürokratieabbau. Wir versuchen, sie generell zu unterstützen. Und wir haben die Europäische Kommission gebeten, das Geschehen am Milchmarkt genau zu beobachten und entsprechende Vorschläge gegebenenfalls zu machen, die wir dann entsprechend prüfen werden. Und schließlich setzen wir uns auch dafür ein, wo habe ich es? Im Koalitionsvertrag ist eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit vorgesehen. Das heißt, wir wollen eine, genau, so kann ich es erstmal lassen. Ja, damit würde ich es erstmal lassen.
Wenn ich da noch eine Nachfrage stellen kann. Ja. Ich glaube, das ist genau, das war ja in der letzten Regierung das Gespräch, ich glaube 218a oder so. Also im Grunde die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, um quasi die Landwirte da eine bessere Handlungsposition zu kriegen. Ich glaube, das ist damals dann nicht gekommen wegen dem Ampelbruch. Ist das was gemacht werden soll? Also da die Möglichkeit, den Landwirten zu geben, mehr die Milchpreise zu verhandeln? Oder ist das nicht angedacht?
Im Moment verfolgen wir einfach die Entwicklung weiter und sehen dann, wie wir dann entsprechend eventuell auf diesen Milchgipfel reagieren werden.
Dann wechseln wir jetzt nochmal das Thema zu Herrn Warwick, dann zu Herrn Jessen.
Herr US-Präsident,
Sie noch irgendwas finden könnten, könnten wir ja nochmal dazu rückkommen.
US-Präsident Donald Trump hatte letzte Woche ja Kuba zur Bedrohung der nationalen Sicherheit erklären lassen und Strafzölle gegen alle Öllieferanten Kubas verhängt. Mittlerweile haben unter anderem die Vereinten Nationen, Mexiko und auch China das Vorgehen als völkerrechtswidrig kritisiert. Hat denn die Bundesregierung mittlerweile eine Haltung zu dem Vorgehen der USA entwickelt? Und wie lautet das? Sehen Sie das ähnlich wie die Vereinten Nationen und China als ein völkerrechtswidriges Vorgehen oder als völkerrechtlich legitimiert? Im Zweifel ans Auswärtige Amt.
Ja, ich glaube, auch dazu haben wir in der Vergangenheit schon Stellung genommen und ich habe im Prinzip dieser Stellungnahme nichts hinzuzufügen. Grundsätzlich ist es so, dass das Völkerrecht in jeder Maßnahme den Rahmen bildet und das ist unsere Haltung dazu.
Mhm. Aber im Gegensatz etwa zur chinesischen Seite auf den Vereinten Nationen gab es ja bisher noch keine öffentliche Stellungnahme des Auswärtigen Amtes dazu, oder sie ist mir entglitten. Können Sie mir noch mal konkreter sagen, wie die Haltung der Bundesregierung bezüglich dieser extraterritorialen Sanktionen der USA gegen Kuba ist?
Also wir verhalten uns ja auch nicht relativ zu den Aussagen anderer, sondern wir haben unsere eigene Position und die habe ich Ihnen gerade dargelegt.
Die haben Sie ja nicht, die wollte ich ja in Erfahrung
bringen. Doch, dass das Völkerrecht den Rahmen bildet.
Mhm. Gut. Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Thema?
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Das sieht mir nicht so aus. Dann hat Herr Jessen das Wort.
Ja, ich möchte noch mal das Außenministerium fragen. Können Sie uns ein Update geben über die Situation in Gaza, Israel? erstens von welcher Zahl tatsächlich nachgewiesener und vermutlich noch unter Trümmern begrabener Toter in Gaza geht die Bundesregierung aus?
Also ich glaube, wir hatten auch den Sachverhalt und Themenkomplex hier letzte Woche angesprochen. Sie wissen, und ich glaube, das haben wir auch sehr deutlich kenntlich gemacht in der Vergangenheit, wir haben keine eigenen Erkenntnisse zu Opferzahlen in Gaza. Das haben wir auch zu Beginn des Konflikts bereits deutlich gemacht. Das führt zu der schwierigen Lage, dass die einzigen Zahlen, die es im Rahmen dieses Konfliktes gab, zumeist von den Konfliktparteien stammten. Wir haben uns dann darauf berufen, zumeist auf die Zahlen, die näherungsweise von den Vereinten Nationen benutzt wurden. Natürlich können diese Zahlen, die wir dort aus Gaza hatten, eben weil es unterschiedliche Quellen gab und gibt, nicht grundsätzlich als neutral angesehen werden. Und wir haben auf diese Schwierigkeit wiederholt verwiesen. Zentral ist, und ich glaube, das ist wirklich auch wichtig, hier noch mehr zu betonen, wir haben in der Vergangenheit auch darauf hingewiesen, dass in diesem Konflikt einfach viel zu viele Menschen getötet wurden und natürlich auch viel zu viele Zivilistinnen und Zivilisten unter den Opfern waren.
Nun ist es aber so, dass die Zahl, die in der Vergangenheit vor allem von palästinensischer Seite genannt worden war, nämlich etwa gut 71.000 nachgewiesene Tote, die war von Israel immer bis vor kurzem bestritten worden als Propaganda. Inzwischen nutzt die israelische Armee selber diese Zahl, sieht sie als belastbar an. Was bedeutet das für die Glaubwürdigkeit der israelischen Seite, die ja auch in anderer Hinsicht auch nach wie vor Zahlen bestreitet, wo es etwa zum Beispiel über das Verschwinden von Hilfsgüterlieferungen und anderem geben? Ist die israelische Seite, die jetzt eben oder zugegeben hat, dass die Zahlen der palästinensischen Behörden dann wohl doch korrekt waren, ist sie dadurch in ihrer Glaubwürdigkeit geschwächt?
Wie gesagt, ich hatte darauf verwiesen, dass es die Schwierigkeit gab, damit umzugehen. Wir hatten uns immer näherungsweise, und ich glaube auch die Zahlen, die die Vereinten Nationen genutzt hatten, zu dieser Zeit haben sich nah an den Zahlen, die auch das Gesundheitsministerium in Gaza veröffentlicht hatte, das ja dann auch teilweise von der Hamas kontrolliert wurde, veröffentlicht hat. Das heißt, wir haben diese Zahlen ja nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern wir haben stets darauf verwiesen, dass es womöglich mit der Neutralität Schwierigkeiten geben könnte, aber nicht die Zahl als solche in Frage gestellt. Was Ihre Frage angeht, die Rückschlüsse zu ziehen auf Israel, ich glaube, das ist dann an Ihnen, das zu tun.
Darf ich noch eine letzte Nachfrage?
Herr Warwick, dazu oder ein anderes Thema? Ich. Dazu. Dann machen wir hier einen Wechsel. So.
Herr Hinterseher, aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, akzeptieren Sie durchaus diese Zahl von 71.000 durch Israel getötete Palästinenser im Gazastreifen. Darunter befinden sich ja auch 20.000 getötete Kinder. Akzeptiert das Auswärtige Amt mittlerweile auch diese Zahl, die viele andere Quellen ja noch als konservativ benennen? Und was für Konsequenzen zieht die Bundesregierung denn daraus, wenn sie diese Zahl anerkennt, dass ihr enger Partner Israel 20.000 Kinder in dieser Art der Kriegsführung getötet hat?
Ich weiß nicht, ob Sie meiner Ausführung gerade zugehört hatten,
Herr Barwick. Aufmerksam.
Ich hatte gerade gesagt, dass in diesem Konflikt viel zu viele Menschen gestorben sind und dass vor allem viel zu viele Zivilistinnen und Zivilisten unter den Getöteten waren.
Genau, ich habe gefragt, was für Konsequenzen zieht die Bundesregierung in ihrem Verhältnis zu Israel? Und insbesondere ist die Tötung von dieser Anzahl von Kindern historisch was relativ Einmaliges in den letzten Jahrzehnten. Und da wollte ich wissen, ob daraus Konsequenzen gezogen werden auf der Basis, dass man diese Zahlen jetzt anerkennt, was man vorher, wie der Kollege schon ausgeführt hat, meistens relativiert hat.
Sie wissen, dass die Bundesregierung einen sehr engen Kontakt zur israelischen Regierung pflegt und dass auch der Außenminister mit seinem israelischen Amtskollegen in sehr engem Kontakt steht. Und Sie können davon ausgehen, dass diese Themen unter anderem natürlich auch die Art der Kriegsführung in Gaza immer auch Teil der Gespräche war.
Herr Jessen.
Können Sie uns ein Update geben, was aus Sicht der Bundesregierung die zumindest teilweise Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah für die Situation der palästinensischen Bevölkerung bedeutet?
Also grundsätzlich ist es zu begrüßen, das haben wir auch am vergangenen Montag schon getan, dass diese Öffnung des Grenzübergangs jetzt stattfinden kann. Das stellt erstmal einen wichtigen Schritt dar in Richtung der Umsetzung des 20-Punkte-Plans. Das schafft natürlich auch Hoffnung für die Menschen in Gaza, die letztlich jetzt aber auch erfüllt werden muss, denn wir sehen im Moment noch sehr kleine Zahlen, die dort eben den Grenzübergang in beide Richtungen dann nutzen können. Die Öffnung ermöglicht jetzt zunächst mal die medizinische Behandlung von Kranken und Verwundeten im Ausland. Und gleichzeitig sind eben auch Einreisen nach Gaza in sehr begrenztem Umfang wieder möglich. Klar ist für uns, dass, und ich glaube, das ist auch ein zentraler Punkt hier, angesichts der weiter angespannten humanitären Lage in Gaza auch der Güterverkehr massiv anwachsen muss. Deshalb setzen wir uns weiterhin, und das war auch stets unsere Position, für die Öffnung aller Grenzübergänge nach Gaza ein und auch für den Waren- und Güterverkehr, um in dieser Phase 2 eben auch zu einem Wiederaufbau und zu einer besseren humanitären Versorgung zu gelangen.
Vor 3 Tagen waren es, glaube ich, erst 5 medizinische Notfälle, die aus Gaza ausreisen konnten nach Ägypten. Das ist eine extrem niedrige Zahl. Hat sich oder arbeitet die Bundesregierung daran, mindestens die Form der direkten medizinischen Nothilfe zu verbessern?
Also zu den vereinbarten Zahlen würde ich jetzt grundsätzlich einmal ausführen, ja, die sind zunächst sehr gering. Das sind auch sehr begrenzte Kapazitäten. Da muss neue Infrastruktur, die es nicht mehr gab, geschaffen werden, neue Prozesse, neue Mechanismen etabliert werden. Und am Grenzübergang wird das zunächst mal dafür sorgen, dass es eben eine begrenzte Anzahl von Ein- und Ausreisen gibt, mit der begonnen werden kann. Wir setzen uns dafür ein, dass nach und nach eben sukzessive jetzt diese Zahlen erhöht werden können. Dass Rafah eben nach langer Zeit wieder geöffnet ist, ist ein wichtiger erster Schritt, wie ich schon ausgeführt hatte. Und wir setzen uns weiter für eine systematische Öffnung aller Grenzübergänge in den Gazastreifen für den Güterverkehr ein. Und natürlich ist es wichtig, dass auch Sicherheitsüberlegungen dabei immer eine zentrale Rolle spielen müssen.
Vielen Dank.
So. Okay, ich habe noch eine Frage von Frau Pauli. Jetzt habe ich es geschafft.
Entschuldigung, dass ich noch so kurz vor knapp damit um die Ecke komme, aber die Meldung ist relativ frisch. Und zwar bewertet die EU-Kommission das Design von TikTok als potenziell süchtig machend und möchte
Frau
dagegen.
Polly, das hatten wir gerade. Haben wir schon abgehandelt?
Tut mir leid. Man schreibt hier zwischendurch Mails und Entschuldigung. Ja, tut mir leid.
Also vielleicht schauen Sie ins Protokoll. Es ist,
ich Dankeschön. Würde es, ich Entschuldigung.
Ich würde es als knapp einstufen, was Sie da als Antwort finden.
Könnte man die dann aber trotzdem noch mal vielleicht ein bisschen ausführlicher geben?
Ja, ich würde, wie gesagt, noch mal ans BMDS verweisen, das leider heute nicht da ist. Und gleichzeitig habe ich die Meldung gerade auch zur Kenntnis genommen. Wir schauen uns das sicherlich an und dann gibt es auch eine Bewertung.
Okay, danke. Entschuldigung.
Das BMDS ist heute nicht da.
Das hatte ich mitbekommen.
Hat aber in Aussicht gestellt, dass es das live verfolgt wird.
Und danke.
Könnte das Ministerium die Frage auch im Protokoll nachlesen?
Ja.
Gut. Dann sind wir am Ende dieser Pressekonferenz angekommen. Vielen Dank allen, die gekommen sind, Fragen gestellt haben, Antworten gegeben. Ich wünsche uns allen ein schönes Wochenende, sofern wir eins haben.